Künstliche Intelligenz versus menschliche Intelligenz. Was ist besser? Was brauchen wir für unser Marketing 2026? Darüber sprechen wir jetzt.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute die geschätzte Andrea. Andrea ist Gründerin von der Boutique-Beratung Wort und Marke. Und Andrea ist seit 20 Jahren im Marketing unterwegs, 15 Jahre in verschiedenen Führungsaufgaben von Familienunternehmen, B2B-Unternehmen im Konzern auf C-Level unterwegs gewesen, Familienunternehmen von innen gesehen und dementsprechend aus meiner Sicht eine wunderbare Gesprächspartnerin, um dieses spannende Thema mal ein wenig zu beleuchten. Liebe Andrea, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, Robin. Schön, dass ich hier sein darf.
So, was habe ich bei deiner Vorstellung vergessen? Was war nicht passend? Ich habe jetzt einfach mal so freischnauze das, was ich weiß und in deinem LinkedIn-Lebenslauf irgendwie nachlesen konnte, mal rekapituliert.
Ja, ich glaube, das war schon ziemlich treffend, genau. Und das eine oder andere wird sich gleich im Gespräch auch nochmal klären. Passt. Wir haben einen Fokus gelegt vor 2 Jahren nochmal auf das Thema Unternehmensnachfolgerinnen. Das ist vielleicht was, was uns besonders abhebt, auch von der einen oder anderen Beratung oder Agentur. Und ansonsten, ja, haben wir, glaube ich, auch viele Gemeinsamkeiten, mit denen wir uns beschäftigen.
Durchaus, durchaus. Und darüber sind wir in diesen Podcast reingeschlittert, nämlich so diese Diskussion auch. Was macht diese ganze KI-Diskussion? Ich meine, du kannst ja wahrscheinlich auch dein LinkedIn-Feed nicht öffnen, ohne dass irgendwie das fünfte Wort, was man sieht, irgendwie KI oder AI ist. Und die Frage ist, was macht das mit uns als Marketern? Macht es uns redundant? Wo ist die KI besser? Wo ist sie schlechter als wir Menschen? Fühlst du dich vielleicht sogar in deinem Job irgendwie bedroht, weil die KI das jetzt demnächst besser kann? Da wollen wir doch erstmal ein bisschen tiefer reintauchen. Also wer ist der bessere Marketer? Fangen wir doch mal damit an, aus deiner Sicht. Schnelle Antwort. KI oder Mensch? Wer kann es besser?
Mensch. Ganz klar. Ganz klar und bedroht fühle ich mich bei weitem nicht. Aber natürlich, es ist ein Thema, das uns beschäftigt und wir sagen immer, die KI ist für uns ein Sparringspartner geworden und zwar in einer rasanten Geschwindigkeit die letzten 1-2 Jahre, der nicht mehr wegzudenken ist. Und ich glaube, das ist auch klar.
Wie schaust du bei den Kundinnen und Kunden von dir da drauf? Wie schauen die auf das Thema KI? Also sitzen die dann auch da und sagen so, Andrea, was soll ich jetzt machen damit? Oder experimentieren die da rum? Haben die Angst davor? Sind die begeistert? Wie nimmst du das wahr?
Sowohl als auch. Also es ist ganz spannend. Es ist wirklich ein sehr breites Band. Es gibt immer noch die, die sich noch gar nicht wirklich rantrauen. Ich habe eine Kundin, die ist ein absoluter Freak und zwar jetzt nicht nur in klassischen LLMs, sondern die nutzt wirklich künstliche Intelligenz für ganze Prozesse von Großunternehmen bis hin in die Konzernebene und die kennt sich da aus. Das ist brutal. Also da jedes Mal finde ich auch selber ganz faszinierend, was man da auch selber lernen kann. Bis hin zu, ich sag mal, die meisten sind irgendwie so, dass jeder so ein paar Tools hat, mit denen sie auch ausprobieren, die auch durchaus ein Interesse haben, ja, hier und da auch was zu lernen, kennenzulernen. Und wir kriegen die Fragen gar nicht so oft, wie ich es manchmal erwarten würde. Wir gehen auch sehr offen damit um, dass wir auch hier und da KI mit einsetzen, halt immer irgendwie unter der Prämisse, also bei uns geht nichts, kein Text, kein Produkt, nichts raus, ohne dass wir das letzte Quality Gate waren. Das finde ich auch super essentiell, dass wir generell nicht aufhören, wie unseren Kopf mit einzusetzen, einfach so diese Prüfung zu haben. Und selbst bei Automatisierungen auch muss aus meiner Sicht in regelmäßigen Abständen einfach ein Prüfmechanismus drin sein, ne? Dass wir immer wieder schauen, ist das noch so, wie es sein soll? Läuft es auch wirklich, dass da Stichproben stattfinden? Also unter den Kunden würde ich sagen, sehr unterschiedlich. Wie nimmst du das wahr bei euch?
Exakt das Gleiche. Also es gibt auch da Leute, mit denen ich da drüber diskutiere und philosophiere und die mir Sachen zeigen, wo ich sage, wow, krass. Auch bei uns im Team, muss ich ganz klar sagen, gibt es Leute, die sagen, ja, ich mache das Nötigste halt eben damit oder das, wo ich merke, ja, das ist eine Erleichterung. Es gibt Leute, die bauen so wahnsinnig coole Sachen dann einfach damit, auch Automatisierungen, verknüpfen Tools etc. Also das ist von bis irgendwie alles mit dabei. Und wir haben zum Beispiel auch Kunden, die sagen, ey, das ist mir alles zu viel. Und die kriegen von uns einmal im Monat eine Zusammenfassung. So, das sind die wichtigsten aktuellen Entwicklungen, die da, die könnten für dich relevant sein. Den Rest kannst du alles ausblenden, weil die keinen Bock mehr haben, sich mit allem da zu beschäftigen. Weil sie sagen, ne, so typisch Konzern, Mittelstand, die sitzen 80% ihrer Zeit irgendwie in Meetings, haben keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und dann gib mir einfach nur die Zusammenfassung. Finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Und auch, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht so überraschend. Ich vermute, das könnten viele auch gebrauchen.
Absolut. Ich glaube, es ist auch eine der Kernpunkte, die ich auch jedem mitgebe. Überleg dir gut, wofür willst du es einsetzen? Wo kannst du es wirklich ergänzend nutzen? Und was ist es dann? Und nutz nicht irgendwie 10 Tools querbeet oder vielleicht will es jetzt gar nicht an der Zahl festmachen, sondern halt unendlich viel, sondern überleg dir im Prinzip auch eine Strategie ein Stück weit, wo du es einsetzt, wie du es einsetzt, für was du es einsetzt. Ja.
Was ich total spannend finde, ist auch die Perspektive, wo ist KI jetzt aktuell einfach noch nicht besser als der Mensch, wenn es so um Marketing-Themen geht? Also zum Beispiel beim Thema Entscheidungsfindung. Wie gehst du da vor? Gibt es auch Punkte, wo du sagst, da hilft mir KI überhaupt nicht?
Ja. Also und zwar immer dann, wenn es auch in sehr emotionale, weiche, persönliche Faktoren reingeht. Ne? Also ich kann mir sicherlich bei ganz vielem Unterstützung holen. Ich kann mir auch beim Brainstorming mal zusätzlich Input holen. Aber da fängt es eigentlich schon an, dass es bei einem Brainstorming, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, nur dann wirklich gut funktioniert, wenn ich der KI auch sehr, sehr klar sage oder prompte eben entsprechend, wo ich auch hin möchte. Sonst ist es oft sehr eindimensional. Und wenn je nachdem, worum es dann geht, ne, gehen wir jetzt irgendwie auch in konkrete Textkreationen oder, also was bei uns natürlich sehr oft auch der Fall ist, dann musst du einfach der KI schon sehr viel mitgeben. Ob das dann über ein Custom-GPT ist, das generell vorbereitet und regelmäßig genutzt wird oder für einen Individualfall. Das, was aus der KI rauskommt, und das ist, denke ich, mittlerweile vielen auch schon bekannt, ist nur so gut wie das, was du auch oben reingibst. Und dann kannst du da nochmal nachfassen etc. Aber wenn es dann eben persönlich wird, wenn es auch mal um Werte geht, wenn es um, bei mir ist so der Begriff Creative Writing geht, dann kannst du dir immer mal auch eine Synonymliste ausspucken lassen, aber dass die wirklich deine Tonalität trifft, das ist schon, das geht immer besser. Und ich sage auch nicht, dass das nicht irgendwann, das wird immer besser werden. Aber das sind die Dinge, wo ich sagen würde, da machst du echt einen Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst, wenn man LinkedIn oder irgendwie Social Media auch mal so, ist klar, ist wieder von der KI geschrieben. Du liest es einfach, also zumindest diejenigen, die sich regelmäßig damit beschäftigen, lesen es raus. Und die, die sich nicht regelmäßig damit beschäftigen, lesen es, glaube ich, auch intuitiv raus. Weil das einfach, das ist ein spezielles Wording, das passt auch manchmal, da muss man auch, finde ich, sehr aufpassen, vom Kontext nicht so richtig zusammen. Also es sind manchmal wirklich Gedankensprünge oder Brüche drin in Texten, die liest du einfach. Ne? Dann merkst du, da hat jemand mindestens nicht nochmal drüber geschaut. Und ja, also auf den Punkt gebracht, wirklich das, wo es persönlich wird, wo es sehr nah an den Mensch rangeht und das, was er empfindet, wie er vielleicht fühlt, wie er Emotionen ausdrücken würde, das schafft die KI. Kenne ich noch keine KI, die das wirklich gut schafft. Selbst die richtig guten Tools, die auch für Texterstellung verwendet werden. Also es gibt ja mittlerweile auch verschiedene Anbieter, die sagen, hey, ich schreibe dir all deine LinkedIn-Postings hier, ne, Positionierung ist vorgegeben, Tonalität ist vorgegeben. Trotzdem. Ich behaupten, die meisten lese ich raus.
Ich stelle mal die These auf Basis von dem, was du sagst. KI kann keine gute emotionale Kommunikation, weil KI keine Emotionen hat.
Ja, würde ich dir beipflichten. Das ist eine gute These, ich glaube.
Also das heißt, fühlende Menschen sind besser in der Lage, auch Emotionen bei anderen zu wecken. Das wäre jetzt so der Gedanke dahinter.
Weißt du, ich glaube, also was heißt ich glaube, das liegt sicherlich auch viel daran, was hat man für einen Hintergrund. Aber es geht ja auch von Marketeers, von Kommunikatoren aus, von unserer Seite aus, wo wir unterwegs sind. Da würde ich sagen, ja, unterschreibe ich bei den allermeisten. Also zumindest die wirklich das auch schon lange Zeit machen, die da Erfahrung haben, die da ein gutes Gespür auch haben, sich auch in die verschiedenen Kunden und Kundinnen rein zu versetzen. Da ist das so. Es gibt aber mit Sicherheit auch Kunden, Kundinnen, die halt einfach mit Kommunikation nicht viel am Hut haben, denen Schreiben schwerfällt, die auch nicht immer die richtigen Worte finden oder vielleicht auch nicht so wie wir so viele Worte einzeln nochmal beleuchten und umdrehen. Bei denen kann das natürlich wirklich einen Unterschied machen. Denen kann das sicherlich einen Support und einen Push nach vorne geben. Ich kenne jemanden, der fast nur noch den Co-Pilot zum Beispiel nutzt, um seine E-Mails zu schreiben. Der schaut dann noch einmal kurz quer drüber, sagt, das geht viel schneller, es ist das viel bessere Wording. Also insofern kommt immer ein bisschen drauf an, wer es halt auch einsetzt, ne, mit wem ich da unterwegs bin. Heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel, ich habe neulich so eine dieser Co-Pilot-E-Mails gelesen, habe mir gedacht, ernsthaft? Aber es ist trotzdem wahrscheinlich besser, als wenn er es machen würde. Und das ist dann die Ergänzung, wo man sich trifft. Vielleicht ist auch ein Stück Wahrheit daran, dass die Schnittmenge sich verschiebt. Ne? Wo jemand, der Support von Kommunikation und Marketing braucht und der selber nicht ganz so seine Kernkompetenz ist und diese Schnittmenge, die verschiebt sich irgendwo ein bisschen mehr in eine andere Dimension rein. Mit KI.
Ich meine, bei E-Mail-Kommunikation 80%, wir haben es mal so als These aufgestellt, 80% der E-Mails, die wir verschicken oder die wir bekommen, ist die exakte Präzision und wie sauber etwas formuliert ist, gar nicht so wichtig. Da geht es ja eher so um Informationsaustausch. Wenn ich dann aber auf eine Homepage komme und irgendwie die Headline und so dieser Einstiegstext oder auf einer Landingpage, Headline-Einstiegstext, klingt belanglos und austauschbar, da wird es dann irgendwo auch wieder kritisch. Das heißt, da wäre so mein Ansatz zu sagen, da, wo 0815 Kommunikation völlig ausreicht, weil wir einfach nur ein bisschen Informationsaustausch haben, ist die KI schneller in der Formulierung, vielleicht auch Redundanzen wegzulassen. Ja. Aber da, wo es darum geht, also ich will in dem Kopf von der Person gegenüber, möchte ich was verändern, dann möchte ich was bewirken, dann möchte ich was auslösen, da sollte dann der Mensch zumindest mal nochmal drüber gehen, wahrscheinlich aber auch viel tiefer reingehen, oder?
Ja, absolut. Und Website ist da sicherlich auch ein ganz guter Stichpunkt. Also es wird ja auch viel über das Thema, habe ich dich ja auch neulich in einem Vortrag so schön, habe ich dir ja gelauscht, so über das Thema, ist SEO tot? Was macht Geo und was passiert hier alles? Also wenn man da mal drüber nachdenkt, ne, da wird auch viel diskutiert, manchmal auch von Leuten, die sich da einfach überhaupt nicht mit beschäftigen oder auch überhaupt nicht auskennen. Aber Fakt ist halt, wenn du einfach auch gefunden werden willst und dann auch noch wahrgenommen werden willst für das, was dich wirklich auszeichnet, was dein USP als Unternehmen oder auch als Person ist, dann spielen die Dinge natürlich eine riesengroße Rolle und die kann meines Wissens keine KI einfach mal so übernehmen. Es können immer mit Vorschläge sein, die da mit reinlaufen, die man dann auch beleuchten kann, die vielleicht auch das persönliche Feld an Ideen nochmal erweitert. Aber das dann umzusetzen, ob das in gute Headlines ist, ob das dann in die Texte sind, das liest du einem KI-Text in der Regel ab, weil der einfach sehr viel generischer ist, weil der sehr austauschbar ist oftmals. Und auch da liegt natürlich wieder viel dran, was gebe ich der KI rein alles an Vorwissen. Und ich finde, dann ist es immer spannend, auch so die Zeit mal sich zu überlegen, wie viel packe ich erstmal in eine KI rein und wie lange feile ich an der KI versus ein guter Kommunikator oder Marketeer, schreibt dir den Text runter, macht vielleicht nochmal einen Feincheck über letzte Formulierungen mit der KI. Ne? Also es ist ja auch immer die Frage, bringt es mir dann wirklich die Schnelligkeit rein in ganze große, komplexe Texte oder Projekte, die ich auch erwarte. Ich glaube, das, was du sagst, so in so Standards, in Prozesse, in Effizienz reinbringen, hier oder da, absolut. Und da wären wir auch doof, wenn wir das nicht irgendwie mit ansetzen, um am Ende dann auf der anderen Seite wieder mehr Zeit zu haben für das, was Qualität angeht, was Emotion angeht, was wirklich dieses unverwechselbare Vorzeige, den unverwechselbaren Vorzeigetext oder das Ergebnis letztendlich dann auch auszeichnet.
Ich nehme dich so als Perfektionistin wahr, was das ganze Thema Wortwahl angeht. Ich meine, Firmenname, Wort und Marke lässt das vielleicht auch so ein bisschen, impliziert das Ganze ja auch so ein bisschen. Welcher Schulnote würdest du ChatGPT geben? Welche Schulnote wird ChatGPT so ein Standardtext, der in einem soliden Briefing gemacht worden ist? Also jetzt nicht so, schreib mir mal einen Artikel zu, sondern ein vernünftiges Briefing, wo man auch mal 10 Minuten Zeit vielleicht reingesteckt hat und die KI spuckt dir dann einen Landingpage-Text aus. Schulnote im Schnitt, was sagst du?
Gute Frage. Also ich bin gerade so am Schwanken zwischen 2 und 3, also vielleicht wirklich 2 bis 3. Ich finde, ChatGPT kann echt gute Texte schreiben. Man muss einfach nur aufpassen, was ist Ziel, Zielgruppe, ne, was brauche ich wirklich ganz genau? Also für einen Angebotsschreiben, für einen Text, den ich jetzt einfach mal als eine Basis brauche oder so, wunderbar. Auch für Feintuning manchmal, super, aber so in Summe sind mir da noch zu viele Haken einfach drin. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die Logikbrüche. Ich finde, dass ChatGPT sehr viel Doppelungen, Wortwiederholungen reinpackt oder beziehungsweise auch in Adjektiven oder so. Ne? Dann kommt irgendwie in einem Text 10-mal spannend oder wichtig oder schön vor, wo ich mir denke, okay, wie viele Wörter hat die tolle deutsche Sprache, die wir dafür noch einsetzen könnten? Ne? Und sowas, das fällt mir dann schon auf. Deswegen, ja, ich würde mal sagen, 2 wäre zu gut, also irgendwie dazwischen, ja.
Ja. Ja, und ich meine, es gibt Kommunikation, wo Note 1 eigentlich sein muss. Das heißt, wenn ich, sag ich mal, eine Sales-Outreach-Mail mache, in der Qualität Note 2-3, dann weiß ich, dass ich keine Response kriege. Ich zahle im B2B-Bereich 10-20 € pro Klick, um von Google Ads oder LinkedIn Ads jemanden auf meine Landingpage zu kriegen. Ist ziemlich schmerzhaft, wenn dann belanglose 0815-Kommunikation, die genauso beim Wettbewerber hätte stehen können, da landet. Und dann habe ich natürlich jetzt, das war eine Fangfrage mit Schulnote 2-3, nämlich wie, Andrea, kriege ich dann die Note 1 da denn rein? Also wie,
naja.
Was macht den Unterschied in der
Einfach bei Robin oder Andrea melden und dann weiterschauen.
Eine sehr gute Idee. Nee, aber was ist dann so diese Secret Sauce? Also was macht einen Text so gut, dass er dann verfängt? Was ist der Teil, den die KI jetzt noch nicht hinbekommt, den wir machen müssen? Weil Schulnote 2-3 kann ja jetzt jeder auf Knopfdruck. Deswegen müssen wir ja schon fast überall 1 sein.
Ja, also ich finde, ich muss einfach nochmal genau hinschauen, was Zielgruppe, wie du sagst, ne? Ist das jetzt ein Vorstandsschreiben? Ist das ein Sales Pitch? Ist das, was ist das einfach? Wo gehört es rein? Wo kann ich mich mit was auch zufrieden geben? Zum einen. Zum anderen, es muss immer wirklich nochmal der scharfe Blick drüber, ob da kein Bock irgendwo reingewurschtelt wurde, den die KI einfach verschluckt oder wo die KI sich verschluckt hat, sage ich jetzt einfach mal so salopp. So, wie kriegen wir das dann rein? Wir müssen dann im Prinzip verstehen, und dafür braucht es aus meiner Sicht immer noch die Marketeers und Kommunikatoren, die sich da halt auskennen. Wie ist ein Einstieg? Wie muss eine Headline sein bei bestimmten Textformen? Auf was kommt es da an? Und dann eben gegenprüfen, ist das auch im Ergebnis so von irgendeinem LLM oder ChatGPT in dem Fall wirklich wiedergegeben worden? Passt es? Fehlt da was? Ist es klar genug? Holt es die Leute direkt auch ab? Ich finde auch zum Beispiel so Zwischenheadlines, wenn die Texte länger werden, da passiert noch sehr wenig. Das musst du sehr genau mit vorgeben und sagen, okay, mach dann immer nach so und so viel Sätzen oder Zeichen, mach dann wieder passende Zwischenheadlines, fasse hier zusammen. Also ich muss dann im Zweifel nochmal nachprompten oder schauen, was setze ich da dazwischen, und auch da immer wieder schauen, sind die griffig, sind die wirklich so, dass sie mich auch abholen, dass sie Attention generieren. Dann das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, hatte wirklich von der Wortwahl, also A, passt die Tonalität zu dem Absender, ne, ist das wirklich CEO-like, ist das zu flapsig, ist das frisch genug und sprudelig genug vielleicht für ein junges Start-up, also passt es einfach zu dem Absender auch. Das kann man nochmal stark prüfen und dann auch in die Wortwahl wirklich reingehen. Und ja, das mag schon sein, dass da dein Perfektionismus auch durchschlägt. Aber das ist eben genau das, was es halt dann unverwechselbar macht, auch ein Stück weit. Ne? Also so dieses 1:1, ich übernehme einfach mal und schau mal, was passiert. Das ist einfach nicht mein Ding, ist nicht unser Ding, ist auch nicht das, wofür wir jetzt als Agentur oder Beratung, egal in welcher Funktion, dann auch rausgehen und stehen wollen. Also wir sagen, das ist Premium und das spiegelt sich auch in der Preisstruktur, in der Kundenstruktur irgendwo wieder. Wenn jemand 0815 will, dann geht er 0815, und manchmal ist es ja auch fein und gut genug.
Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurück auf deine Konzern- und Mittelstandskarriere schauen, da ist auch viel B2B mit bei gewesen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, und mein Eindruck, also in der Vergangenheit war auch immer B2B-Kommunikation, die war per se schon oft austauschbar und fast auch teilweise belanglos, weil man irgendwie nicht zu emotional sein wollte, weil unsere Zielgruppe ist ja total rational und das ist dann eh immer schon oft sehr nüchtern, sehr trocken gewesen, sehr standardisiert, an bestimmtes Regelwerk gekoppelt. Da ist KI ja eigentlich dann der Heilsbringer, weil man das ja auch in diesen 0815 ja auch dann auf Knopfdruck kann. Ja. Siehst du da eine große Gefahr drin, dass es jetzt noch beliebiger, noch langweiliger wird?
Also wenn diejenigen immer mehr das Ganze einsetzen, dann ja, möglicherweise ja. Es hängt natürlich, da kommen wir ganz nah an die Kopplung auch zur Marke. Ne? Also wie bekannt ist eine Marke? Wie positioniert sich eine Marke? Und es ist erstmal egal, ob Unternehmensmarke oder Personenmarke. Wenn ich nicht eine fundamental gute und starke Positionierung habe, dann wird es auch unheimlich schwer abzuleiten, was mache ich, damit ich auch hier unverwechselbar nach außen auftreten kann. Wenn ich vielleicht eine Marke bin, Beispiel, keine Ahnung, Nivea oder VD oder you name it, gut, es waren jetzt beides B2C-Marken, aber letztendlich egal, ne? die einfach sehr bekannt sind oder ja, die haben ja schon sehr viel Vorleistung, haben schon sehr viel Gutes getan, um das zu schaffen. Und auf der einen Seite ist es dann so, dass ich sagen würde, ja okay, da kommt es gar nicht mehr ganz so drauf an, dass jeder Text und überall und alles optimal ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch heute so, dass der Wettbewerb ja immer schläft. Also dank der digitalen Welt, die wir um uns herum haben, haben es ja auch, wie würde man sagen, Trittbrettfahrer oder Quereinsteiger oder sonst was, um ein so Vielfaches leichter auch mit einzusteigen und selbst die Großen auch zu überholen oder die dann auch durch ihre Angebote, durch die Preise etc. da auch mit denen in Konkurrenz zu treten. Und insofern würde ich sagen, spricht es wieder dagegen, dass ich mich halt auch nicht zu sehr ausruhen darf auf meiner bekannten Marke, sondern halt immer wieder schauen muss, passt es wirklich zu meiner Zielgruppe? Spricht es die an? Auch immer wieder diesen Abgleich zu machen. Die ganz Großen machen das natürlich regelmäßig, aber gerade so der Mittelstand, da gibt es viele Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die manchmal noch nie, hatte das erst neulich wieder und manchmal super selten und unregelmäßig, Kundenbefragungen machen, Mitarbeiterbefragungen machen, Partnerbefragungen, schauen, wo stehe ich eigentlich, wie komme ich an? Und das sind dann schon auch so Punkte, wo man sagen muss, okay, jetzt kommt es halt unter Umständen dann doch drauf an. Und gerade wenn du die Ergebnisse dir dann auch anschaust, dann kriegst du eigentlich relativ schnell raus, an welchen Stellen du auch nachschrauben musst. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber in der Vergangenheit hatte ich immer so diesen Turnus, alle 5 Jahre muss eine Website eigentlich auch gelauncht werden. Ich würde sagen, mittlerweile sind wir da bei 2 bis 3 Jahren, ne? Länger hält es halt nimmer und dann musst du ran. Und wenn es eine komplexe, große Seite ist oder ja, die diversen Plattformen, die ja jetzt auch noch gespielt werden, das ist ja alles eine ganze Menge, da ist schon ordentlich was zu tun. Und ja, ist cool, kann mir gerne auch jemand sagen, wenn jemand eine KI findet, die das wirklich so sauber, wie man sich das wünscht, macht, dann her damit. Sparen wir uns auch viel Zeit. Ja.
Thema Webseite, das ist natürlich dann auch, da sind wir sehr große Fans von Iterationen, also einfach nicht zu sagen, wir machen alle 5 Jahre den Relaunch, der dann irgendwie eine Organisation irgendwie lahmlegt, ja. Sondern eher einen kontinuierlichen Prozess, dass du in 14-täglichen Sprints kleine Weiterentwicklungen machst und da halt eben auch ausprobierst. Und da kannst du jetzt halt eben auch durch KI, durch Programmierunterstützung natürlich auch viel schneller vorgehen, halt eben auch neue Module in die Seite reinpacken, einfach auch eigene Konfiguratoren, Kalkulatoren, alles Mögliche. Also so, du kannst ja viel, viel leichter da jetzt Sachen auch mit reinmachen und hast eine ganz andere Chance, diese Weiterentwicklung der Seite iterativ halt viel schneller zu machen. Und dann alle paar Jahre irgendwann muss mal so Technologiesprünge gemacht werden, was CMS-seitig dann irgendwie möglich ist. Aber ansonsten da in diesen kontinuierlichen Prozess reinzugehen. Und du hast, was ich gerade ganz spannend fand, war so dieses Thema Positionierung und vor allen Dingen halt eben auch mal die Befragung von der Zielgruppe. Ich meine, wenn sowas steht, wenn du weißt, also dafür will ich stehen, hast du ja auch ganz andere Möglichkeiten, KI sinnvoll zu nutzen,
ja.
Weil du die KI auch viel besser, sagen wir mal, briefen, viel besser vorbereiten kannst. Wenn du das noch nicht richtig scharf für dich hast, dann ist die Gefahr, dass es so total ausfasert und irgendwie alles total beliebig wird, natürlich riesengroß und dass als Unternehmen dann wieder in so eine Art belanglose Kommunikation dann reinkomme. Und Noch gefährlicher finde ich das bei Personenmarken. Das ist ja auch so ein Thema, mit dem du dich ja auch dann jetzt mit dem Thema auch Nachfolgerinnen sehr, sehr intensiv auch beschäftigst. Auch da ist mein Eindruck, dass auf LinkedIn ist auch immer wieder, ist ja so der schöne, ich mal, mir fehlt gerade das passende Wort dafür, vielleicht fällt es dir gleich ein, aber so der Schaukasten, sage ich mal, von Personenmarken. Also mehr denn je. Und wenn es da beliebig wird, oh, das geht schon langsam dann auch Richtung schmerzhaft, wenn man sich das so von außen anschaut. Wie nimmst du das wahr?
Ja, absolut ähnlich wie du. Das ist ja auch immer wieder einer der großen Kritikpunkte. Und wiederum, also ne, wir sind hier in den digitalen Medien seit vielen, vielen Jahren. Jetzt, ich habe neulich erst erzählt, vor 15 Jahren habe ich meine Ausbildung gemacht zum zertifizierten Social Media Manager. Und vor 15 Jahren im Vergleich zu heute, das ist schon sehr, sehr faszinierend, was da passiert ist. Heutzutage ist die Hürde minimal, da reinzugehen. Und das, was du siehst, ist halt eine maximale Fülle an allem Möglichen. Und man kann da natürlich ganz viel auch dran arbeiten, was will ich überhaupt in meinem eigenen Feed angezeigt bekommen. Das finde ich übrigens auch extrem empfehlenswert, da immer mal wieder eine Reinigung stattfinden zu lassen, sodass man halt nicht jeden möglichen Mist, und manche machen halt wirklich, also es ist kein Facebook, es ist kein Instagram, es ist immer noch ein LinkedIn beispielsweise oder andersrum, wenn ich halt auf Insta gehe, weil ich die entsprechenden Stories habe, dann ist es ja auch gut, aber da kennen sich viele einfach nicht so aus, und ich finde es auch gar kein Vorwurf. Mich nervt auch teilweise dieses sich auslassen drüber, was ist das hier? Ich verlasse jetzt dein LinkedIn, weil, ja, well, ich finde eher, man muss damit dealen, was es halt ist, und selber dann auch ein starkes Vorbild sein. Und für jeden, der sich dort blicken lässt, kann ich nur empfehlen, wenn du es ernst meinst und auch für dein Business, für dein Unternehmen oder irgendwas nutzt, dann ist eben genau das auch so ein Aushängeschild. Mit was gehe ich daraus? Was für Inhalte bringe ich? Was für Thesen bringe ich, welchen Mehrwert kann ich hier liefern? Und da merkst du schon auch den Unterschied von denen, die entweder halt beratend sind im Hintergrund, was auch völlig legitim ist, weil ich habe noch keinen CEO erlebt, der zu viel Zeit hat, um sich mit LinkedIn zu beschäftigen. Also finde ich völlig legitim, dass da auch Ghostwriter am Werk sind. Und jetzt nicht nur, weil wir das machen. Also bei mir ist zum Beispiel persönlich LinkedIn überhaupt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, weil ich einfach viel lieber auch lange Texte oder Fachtexte oder Bücher oder was auch immer schreibe, als irgendwie diese kurzen Texte. Und nichtsdestotrotz kommt es eben darauf an, genau wie du sagst, wie bin ich positioniert? Wie passt das auch mit meiner Unternehmenspositionierung zusammen? Also gehen da in verschiedene Richtungen. Am liebsten schauen wir wirklich sowohl Unternehmenspositionierung als auch Personal Branding von einzelnen Führungskräften oder CEO und Co. an und schauen, dass die direkt von Anfang an ineinander greifen. Oder dann bei Familienunternehmen, ist ja oftmals auch mehrere Mitglieder aus der Familie noch aktiv, da gehen wir dann auf die Personal Brand von zum Beispiel der Nachfolgerin ein und machen daraus aber dann Family Branding. Also dass wir wirklich schauen, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Cousine oder so, wer übernimmt welche Rolle, was ist unser Gesamtbranding und wer hat belegt welche einzelnen Positionierungsfelder. Das ist dann auch schon wieder ein bisschen komplexer, aber dadurch hast du halt den Mehrwert, dass die sich auch gegenseitig unterstützen und nicht kannibalisieren, und der eine spricht dann über Fachkräftemangel so und der andere so, ne, und dann widerspricht sich schon fast. Also auch das mögen jetzt Feinheiten sein, aber es macht halt unterm Strich dann den Unterschied. Es ist lesbar, es ist spürbar, es ist hörbar, geht ja dann auch, das heißt in einem Podcast, wie wir jetzt sprechen, es macht einen Unterschied, ob ich hier einfach klar und überzeugt von was rede. Und was ich auch absolut immer versuche, Personen auszureden, ist, über Dinge zu sprechen, in denen sie sich eben nicht so auskennen. Nur weil jetzt gerade KI ein großes Thema ist, macht es halt keinen Sinn, also würde auch bei mir keinen Sinn machen, jetzt in die technischen Tiefen von KI einzusteigen, weil da bin ich keine Expertin. So, und dass man eben, nur weil man die Plattform hat, nicht sich verliert in Themen, die vielleicht gerade ja irgendwie woke sind oder viel zu hören sind, sondern halt wirklich bei dem bleibt, wo man selber auch sagt, das ist mein Kerngebiet, das ist meine Kernkompetenz, das finde ich unheimlich wichtig.
Ja, ich habe dich auch hier nicht hingeholt, damit wir KI-Nerd-Talk machen, sondern eher tatsächlich das Gegenstück nämlich dazu. Was sind nämlich genau die Punkte, wo wir als Marketer noch viel mehr gefordert sind? Und da hast du gerade mal eben so völlig unterschwellig genau das nämlich mitgegeben. Nämlich diese Entscheidung zu treffen. Wie möchte ich da wahrgenommen werden? Ich habe hier dann ein Sammelsurium aus einzelnen Menschen, die für ein Unternehmen, für eine Marke stehen. Wie kriege ich die unter diesem Dach vereint, dass das Ganze halt eben dann auch stringent ist? Und da kann eine KI vielleicht ganz gute Frameworks liefern und wie macht man das nach folgendem Schema und so weiter. Ja. Aber dieses Fingerspitzengefühl auch, welche Person passt dazu, wie kann diese Person die Positionierung dann halt eben auch entsprechend mit reinbringen? Wie können wir das Ganze vereinheitlichen und wie gehen wir auch vor? Wie reagieren wir, wenn wir merken, ja, das funktioniert gerade nicht, weil sich da jemand irgendwie an bestimmte Guidelines nicht hält? Oder wie gehen wir mit Polarisierung dann auch um? Also dieses Fingerspitzengefühl, auch dieses Gefühl dafür, was wird das in den Köpfen der Leute wohl auslösen? Also vielleicht unterschätze ich die Large-Language-Modelle noch bisher, aber ich traue es ihnen einfach nicht zu, weil es halt eben, wie heißt es so schön, dass so ein stochastischer Papagei, also wiederholt im Prinzip einfach ja nur bestimmte Muster und da traue ich denen das einfach jetzt noch nicht zu. So, das ist jetzt so mein Takeaway aus dem, was du da gerade so beiläufig mal eben gesagt hast. Und das ist, glaube ich, die Essenz, wo Marketer, insbesondere diese Erfahrung, die du ja dann jetzt auch mit 20 Jahren mitbringst, wo wir als Marketer den Unterschied machen können zwischen dem, was nett ist und dem, was wirklich funktioniert und wirklich was bewegt.
Ja, danke für das Sum-up. Also definitiv, das ist ein Teil dessen. Und ich habe zum Beispiel aber auch am Anfang, jetzt gerade meine Selbstständigkeit, so vor 4, 5 Jahren, habe ich im Prinzip manchmal gesagt, wenn jemand sagt, ja, ich weiß schon, wofür ich stehe, habe ich dieses Thema Positionierung rausgelassen. Es ist uns in 90% der Fällen irgendwann auf die Füße gefallen und dann mussten wir es irgendwie nachholen und dann bist du schon mittendrin im Prozess. Also ne, ein großes Learning für mich, das mache ich in der Regel nicht mehr, weil das einfach nichts bringt. Und auf der anderen Seite zieht sich das ja weiter. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Führungskräftetraining für Kommunikation. Das findet in Persona statt, live. Wir reden miteinander.
Crazy.
Ja, wirklich. Und das Spannende fand ich, der Wunsch war seitens des Unternehmens, ein großes Familienunternehmen und durchaus auch meine absolute Offenheit, das mit einzubauen, dass wir auch ein bisschen über KI sprechen. Also wie kann ich wo KI mit einsetzen? Beim Generieren von Kernbotschaften, bei der Vorbereitung von großen Vorstandspräsentationen, bei dem Finden von knackigen Headlines, die ich dann auch in Präsentationen verwenden kann, etc. Das greift schon ineinander und natürlich hilft es. Da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht jeder ist ein Kommunikator, nicht jeder ist ein Marketer. Und dass ein CFO oder ein CIO oder was auch immer, da sich dann diese Unterstützung holen, das ist super. Also ich meine, das hebt ja unsere Qualität und gibt uns allen dann wieder Zeit für das, dass wir uns mehr auf unsere Kernkompetenzen und unsere Hauptaufgaben auch konzentrieren können. Und das dann mit einfließen zu lassen und auch zu lernen, was wende ich wo an, finde ich super. Und eine Frage drängt sich mir gerade schon auf, wollte ich dich auch mal fragen, wie du das siehst. Also ich habe ja auch mit verschiedensten Tools jetzt so rumprobiert und ich bin zum Beispiel total Microsoft verhaftet. Ich habe mir ganz am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir als erstes ein MacBook gekauft und habe gedacht, jetzt bin ich ja auch selbstständig und cool, her mit dem MacBook. Und nach 2 Wochen habe ich es am liebsten aus dem Fenster geworfen und habe mir wieder mein schönes Microsoft Surface geholt. Ich bin da total verhaftet da drin und war mit so verschiedenen KI-Tools auch schon zugange. Und habe mir mittlerweile aber auch sehr einleuchtend erklären lassen, bleib bei den Tools, die auch mehr in dieser Microsoft-Welt sind und nicht so sehr in der Google oder dann gar in der Apple-Welt oder so, weil die einfach besser miteinander harmonieren, weil du nicht so viele verschiedene Tools brauchst. Ne? Also so, weil jetzt beispielsweise auch Microsoft hat ja dann seinen Copilot und sein Studio, wo ich Automatisierungen machen kann etc. Und das fand ich einen unheimlich wertvollen Tipp auch, weil ich da sehr geschwommen bin eine Zeit lang. So, wo gehe ich rein und dann hörst du wieder von dem und von jenem und irgendwie hat es halt manchmal auch einfach nicht so miteinander so richtig gut funktioniert. Was habt ihr denn da für Erfahrungen? Also würde mich total interessieren, weil ich finde, das ist auch so, ja, es war bei mir echt so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, okay, das hilft mir richtig gut.
Ja, wir müssen in vielen Welten da irgendwie unterwegs sein, dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Unternehmen haben. Wir sind selbst bei Morefire, sitzen wir auf dem ganzen Google-Stack und haben hier die G Suite im Einsatz, sind halt auch durch den großen Schwerpunkt Performance-Marketing, haben wir natürlich ganz viel mit dem Google-Universum zu tun. Ja. mache ich da den Sprung raus und gehe, schaue auf die Unternehmens-, auf die Kundenseite. Da dominiert auch Microsoft total. Mhm. Und bei vielen, ich hatte jetzt auch noch einen Podcast zum Thema KI und Recht, also welche Tools darf ich überhaupt einsetzen? Da haben wir jetzt auch bei vielen Kunden größerer Mittelstand, die sind halt auch dann mit dem Copilot verhaftet. Manche dürfen ChatGPT gar nicht einsetzen, manche halt eben kriegen es dann erlaubt, aber mehr auch nicht. Und wir sehen da aus einer Legal-Perspektive durchaus, also nehme ich jetzt zunehmend wahr, Hürden, die man nicht unterschätzen sollte. Das heißt, wenn ich da im gleichen Universum bin, kann ich so das Thema Sicherheit, also ich darf ja auch nicht jede Mail da irgendwie reinschmeißen und so. Wir haben ja personenbezogene Daten. Aus Sicherheitsaspekten oder Legal-Aspekten ist es durchaus auch mal sinnvoll zu hinterfragen, wie verzettelt will ich da irgendwie mal meinen Tool-Stack aufbauen. Und auch aus Gewohnheit. Also so mein Takeaway da auch ist, ich arbeite lieber mit weniger Tools, weil ich auch jetzt nicht so der totale Nerd bin. Also für mich müssen Tools funktionieren. Ich will nicht verstehen, wie sie funktionieren. Ich will nicht irgendwie die letzten Mühen noch rauspressen und dann noch den Wechsel. Ich will einfach hier am liebsten so eine All-in-One-Lösung, damit ich einfach Marketing machen kann und mich nicht mit Tools beschäftigen muss. Also es ist für mich definitiv auch ein Effizienzthema, weniger Tools einzusetzen und nicht mehr. Oder ist das ein Effektivitätsthema? Müssen wir mal schauen.
Ja, war es wieder.
Genau. Aber so dieses lieber weniger Sachen, die gut miteinander funktionieren. Das ist bei uns intern sehr stark Google-lastig, einfach so bei uns aus der Historie. Wenn man im Microsoft-Kosmos ist, würde ich auch schauen, wie viel kann ich im Microsoft-Kosmos machen. Hat auch den simplen Vorteil, jedes zusätzliche Tool bindet Ressourcen und bindet meistens auch Budget, weil es kostet dann wieder extra Geld. Und wenn ich eine 80% Qualität mit einem anderen mit einem Tool erreichen kann, dann reicht das vollkommen. Und wenn ich mir anschaue, wie hoch die Durchdringung eigentlich von Tools in Unternehmen ist, dann reicht meistens irgendwie, wenn das 60% der Qualität hat. Also so, man muss dann nicht Microsoft Teams Chat gegen Slack tauschen, weil Slack dann noch irgendwie drei Funktionen mehr hat. Und das Gleiche sehe ich dann halt eben auch bei KI-Tools, wobei halt je nachdem für spezielle Use Cases natürlich es dann durchaus Sinn macht, nochmal auf die spezialisierten Tools zu gehen. Aber für den Großteil, so was Texterstellung und sowas angeht, ob ich das jetzt mit Gemini oder mit Claude oder mit ChatGPT mache, also nee, ich sehe da jetzt qualitativ nicht so den Unterschied. Dann lieber weniger Tools dafür, dann besser nutzen.
Ja, und vor allem, wir sind uns ja, glaube ich, einig. Am Ende muss eh nochmal jemand drüber schauen. Sollte. Genau.
Ja, die Human Intelligence, die dann am Ende drüber schaut, ich glaube, die macht den größten Unterschied aus, zumindest bei Kommunikation, auf die es ankommt. Also es gibt ja genug Kommunikation, wo man sagt, ja, das wird jetzt die Nadel nicht so weit bewegen, dass ich das irgendwie unternehmensweit als Erfolg dann irgendwo merke. Aber es gibt ja auch so Kommunikation, sag ich mal, wenn wir auch jetzt so ich mache mal einen kleinen Sprung Richtung kritische Kommunikation, also zum Beispiel Krisenkommunikation. Also ist das was, so mal ganz, ich stelle es mal einfach als Frage, aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Würdest du Krisenkommunikation an ein LLM auslagern, weil es vielleicht unemotionaler die Sachen irgendwie rüberbringen kann, viel sachlicher, fehlerfreier?
Nein, natürlich nicht. Und es ist aber auch ein herzlich willkommenes Stichwort, weil auch Krisenkommunikation bei sehr vielen Unternehmen noch nicht mal im Ansatz vorgedacht und vorbereitet ist. Und dann, wenn die Krise kommt, ob das ein Cyberangriff ist oder ein Shitstorm auf Social Media oder ja wirklich ein schlimmer Unfall in einem Unternehmen, in der Produktion oder sonst was, dann sind die meisten nicht darauf vorbereitet, was überhaupt passiert. Und da setzen wir tatsächlich auch schon immer wieder mal an, wo wir sagen, hey, wie schaut es denn aus? Ne? Habt ihr überhaupt eine Notfallkette? Wer ist denn der Kommunikator nach außen? Wie sind die Rollen denn da überhaupt verteilt? Wo finde ich die Kontakte zu wem und wie geht ihr vor? Wenn, eigentlich würde man meinen, Corona hat es uns am besten gelehrt. Ich war damals auch in einem Unternehmen, wir hatten auch nichts und von heute auf morgen wurden wir zusammengerufen. Ich war durch die Kommunikationsrolle natürlich mittendrin und habe festgestellt, wir haben halt gar nichts. So, das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich dann, wie setze ich dann die Kommunikation auf? Also vielleicht sogar, also auch wenn es nicht die Kommunikation ist, die am meisten Spaß und mir nicht am meisten Spaß macht, aber es ist sicherlich die alleranspruchsvollste, weil wenn du eh schon in der Krise bist, na, dann kommt es halt unter Umständen wirklich auf jedes Wort an, auf genau das Timing, auf die Quellen, woher ich mir auch Informationen hole, wer spricht, wann spricht und so weiter. Also um Gottes Willen. Ich weiß auch nicht, ob ich immer unbedingt die Nerven hätte, jetzt wenn ich mich so in einen Unternehmer dann reinversetze, dann die KI zu befragen, sage, jetzt machen wir mal da kurz eine Pressemitteilung, was hier jetzt gerade passiert ist.
Aber ich überlege gerade, nehmen wir an, wir hätten jetzt als Morfire irgendwie schlechten Pressebericht, irgendwas, was uns richtig auf die Füße fallen würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich ein LLM fragen, weil ich bin eher auch blank bei dem Thema. Das ist jetzt, Krisenkommunikation ist nur wirklich nicht unser Steckenpferd. Ich würde erstmal die Frage stellen, worauf muss ich achten? Wie baue ich am besten die Kommunikationskette auf etc.? Und bevor ich ein Statement abgebe, würde ich tatsächlich auch das LLM befragen, wo sind da Fallstricke drin? Welche Wörter könnten mir auf die Füße fallen? Welche Sachen können missverstanden werden? Also da schon mal auch, weil ich meine, in so einer Situation ist man ja dann auch, wenn man irgendwie involviert ist, durchaus auch emotionalisiert, da dann als Sparringspartner zu nutzen, zu gucken, dass man weniger Fehler macht,
ja.
Aber gleichzeitig halt so diese Tonalität und was will ich denn wirklich sagen? Also ich würde niemals blind, weil ich sag mal, die Kommunikation vom LLM ist wahrscheinlich fehlerfreier, aber auch weniger zielführend, wäre jetzt meine These. Also ich würde es wahrscheinlich als Sparringspartner mit reinnehmen, aber sehr intensiv drauf schauen, was sagen wir denn wirklich auch?
Finde ich spannend, da habe ich mir noch nie so viel Gedanken in dem Bezug gemacht. Ich glaube, ich tue mir ein bisschen schwer, dann da 100% zu vertrauen, wo ich sage, da kommt es einfach so krass drauf an. Also ich glaube schon, so diese einzelnen Schritte oder sich Fallstricke anzuzeigen lassen, das wird gut funktionieren, weil er zieht ja aus den diversen Quellen jede Menge, so als Ablaufplan, absolut. Im Text selber, I don't know, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wäre auch mal ein ganz spannender Feldversuch tatsächlich. Mal schauen, was da so rauskommt. Ne?
Mensch versus KI, wer ist der bessere Marketer? Darüber habe ich die letzten Minuten und die Zeit ist echt verflogen mit der Andrea Hartmeier drüber gesprochen. Und ich versuche mal zusammenzufassen, was ich hier so alles mitgenommen habe. Wir haben so ein paar Gedanken und Situationen durchgespielt. Wo ist der Mensch wichtiger? Wo ist die KI vielleicht auch besser? Kurzes Fazit, wenn du dir mal langes nicht anhören willst. Alles, wo es um Emotionen geht und da, wo es drauf ankommt, da muss der Mensch ran. Das kann man so als Fazit sagen. Aber die KI ist ein unfassbar wichtiger Sparringspartner und wir brauchen die KI oder die KI kann uns wahnsinnig gut helfen, Sachen zu strukturieren, Sachen systematisch auch anzulegen, auch halt eben Vorlagen zu erstellen und auch bestimmte Prozesse dann auch durchzuführen. Aber wo die KI bisher noch an Grenzen stößt oder wo sowohl Andrea als auch ich der Meinung sind, das muss besser sein, ist bei allem, was halt auch einen Unterschied in den Köpfen von Menschen auslösen soll. Das heißt, wenn es um Standardtexte geht, so erstell mir mal einen 0815 Artikel über irgendein bestimmtes Thema, sagt Andrea, da ist die KI schon echt weit, Schulnote 2-3 auf Knopfdruck, das kriegen wir Menschen halt so schnell dann oder so einfach nicht hin. Aber wenn es Richtung Note 1 gehen soll, nämlich bei Texten, die wichtig sind, da hatten wir jetzt zuletzt das Thema Krisenkommunikation, da sage ich aber auch Sales-Kommunikation, Landingpages, also überall, wo wir, oder auch wichtige Präsentationen, überall, wo wir beim Gegenüber was verändern wollen und was für unser Unternehmen dann wirklich nachhaltig wichtig ist, da muss der Mensch ran, kann sich KI-Input holen, aber die KI liefert nach wie vor zu viele Wiederholungen, auch kleine Fehler, die da mit drin sind, eine extrem limitierte Anzahl an Adjektiven, die verwendet werden. Wir haben so, du hast so schön gesagt, die deutsche Sprache hat so viele tolle Wörter und die KI hat irgendwie dann hat zwar einen großen Wortschatz, aber schöpft den irgendwie nicht aus. Da, wo wir dieses Fingerspitzengefühl haben wollen, passt die Tonalität zum Absender, passt sie zu der Person, die diese Kommunikation übermittelt oder in deren Namen das übermittelt wird und passt sie auch zur Positionierung des Unternehmens. All diese Sachen, da muss der Mensch drüber schauen und halt eben auch das Ganze orchestrieren, um diese Entscheidung zu treffen. Was geht in wessen Namen raus, in welcher Form? Da ist der Faktor Mensch einfach nicht zu unterschätzen. Und wichtigste Grundvoraussetzung dafür ist allerdings auch wieder was, wo der Mensch reinkommt, nämlich wie positioniere ich mich? Und da hat Andrea so ein paar Beispiele und Gedanken zu geschildert, wo das einfach gefehlt hat. Und wenn ich die Positionierung nicht klar habe, ja, dann reicht mir auch KI 0815 Content, weil den kriegt der Mensch dann auch nicht besser raus, wenn man nicht weiß, wofür man steht. Aber wenn man den Unterschied in den Köpfen der Zielgruppe ausmachen will, dann muss Positionierung stehen, sowohl für das Unternehmen als auch für die Personenmarken. Das heißt, mein Fazit, die KI hilft uns bei wahnsinnig vielen Punkten, Sachen vorzubereiten, Ideen zu liefern, auch neue Perspektiven irgendwo mit reinzubringen. Aber dann muss immer der Faktor Mensch mit reinkommen und vor allem das machen, was den Unterschied ausmacht, nämlich Emotionen. So, meine These zwischendurch war, KI ist schlecht bei emotionaler Kommunikation, weil eine KI halt einfach keine Emotionen besitzt, sondern einfach nur Wörter aneinander reiht und der KI eigentlich total egal ist, was dann in den Köpfen der Zielgruppe passiert. Und dieses Element, dafür solltest du jemanden dir an die Seite holen, wenn du selber nicht sagst, das ist so dein Steckenpferd. Aber das ist halt eben das, wo Unternehmen sich dann auch vom Wettbewerb differenzieren, weil mit KI-generierten Texten, mit KI-generierten Inhalten wirst du austauschbar sein, weil genau diese gleichen Inhalte könnten genauso auf der Seite von Wettbewerbern in den meisten Fällen stehen. Und noch ein kleiner Schwank zum Thema Urheberrecht. Wenn du deine KI-generierten Inhalte auf deine Webseite packst, haben sie kein Urheberrecht und das heißt, jeder Wettbewerber dürfte sie sogar kopieren. Kleiner Schwank aus dem Rechtspodcast, den ich kürzlich aufgenommen habe. Also, nutz die KI unbedingt, weil sonst bist du ineffizient, aber wenn du Wirkung erzielen willst, bring Emotionen rein, bring Menschlichkeit rein, mach das Ganze, gib denen eine besondere Note, triff du die Entscheidungen, die halt eben dann auch nachhaltig dann dein Unternehmen besonders machen, weil ansonsten wirst du austauschbar. Das wäre ja langweilig. So, Andrea, das habe ich mitgenommen. Jetzt darfst du noch ein Schlussplädoyer machen dazu, wenn du gerne magst.
Ja, ich finde, es gibt ein total schönes Zitat, das ganz gut zu dem Mensch und der KI passt. Und zwar ist es aus dem Harvard Business Review von, weiß nicht genau, letztem Jahr irgendwann. KI wird den Menschen nicht ersetzen, aber der Mensch mit KI wird den Mensch ohne KI ersetzen. Und ich finde, das schließt das Ganze ganz schön ab und verbindet auch beide Welten. Ich glaube nicht, dass es noch ohne einander geht, aber wir haben schon die Nase vorne und ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft von uns Marketern.
Sehr schön. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du kannst beruhigt sein. Du wirst noch weiterhin gebraucht, wenn du genau das machst, nämlich wenn du einfach Marketing zu was Besonderem machst und nicht zu was Austauschbarem. Liebe Andrea, vielen, vielen Dank für den spannenden, schönen Dialog, für deine Perspektiven, für das Teilen deiner Erfahrungen, deiner Meinung, deiner Einschätzung. Das hat große Freude gemacht.
Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben, lieber Robin.
So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß bei der Umsetzung. Meine Empfehlung auf jeden Fall, folgt der Andrea auf LinkedIn, geh mit ihr da in den Austausch. Sie teilt auch wunderbaren Content, der sieht auch nicht KI-generiert aus. Also sind nicht zu viele Emojis drin, nicht zu viele Bindestriche und nicht zu viele redundante Adjektive, kann ich definitiv bestätigen. Es ist sehr unterhaltsam und sehr informativ. Und falls du zufällig Nachfolgerin in einem Familienunternehmen bist, solltest du dich unbedingt mit der Andrea beschäftigen, weil da ist sie, glaube ich, auch die perfekte Ansprechpartnerin. Das nur so am Rande. Und dann sage ich einfach, Podcast abonnieren, nicht vergessen, eine fantastische Bewertung schreiben, gerne KI generiert oder nicht, ist mir total egal. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke und tschüss.